Ich fange mit einer Frage an. Kennen Sie die Geschichte vom hässlichen Entlein? Das glauben Sie jetzt wahrscheinlich nicht, aber Walt Disney hat die Geschichte falsch erzählt. Ich habe das Original von Hans Christian Andersen gelesen und es ist eine ernste Geschichte. Eine Parabel für ernste Menschen. Sie geht etwa so. Einige Eier im Nest knacken und die Entenmutter schaut auf die Eier. Die erste Schale knackt und es schlüpft ein goldenes Entenküken heraus. Ein weiteres Ei und ein süßes, flauschiges Küken schlüpft. Alle schlüpfen und es bleibt nur noch ein Ei, das ist etwas größer. Schließlich öffnet es sich und es schlüpft das hässlichste Entlein, das man je gesehen hat, heraus. Zu groß, kein bisschen golden, eher grau und alle sagen, was für ein hässliches Ding. Das hässliche Entlein wächst auf und wird verspottet. Die Leute verspotten es, sie lehnen es ab. In dieser Geschichte geht es darum, Gewalt, Ablehnung, Hohn, Unrecht sogar aus der eigenen Familie zu ertragen. Anfangs verteidigt die Entenmutter es noch. Es schwimmt besser als alle anderen. Es ist nur größer, weil es zu lange im Ei war, sagt sie. Es wird gut. Daraus wird eine wundervolle Ente. Das hässliche Entlein hält weiter aus. Und als Krönung von all der Gewalt, Spott und Ablehnung sagt die Entenmutter schließlich, ich wünschte, du wärst nie geboren. An dem Tag flieht das hässliche Entlein vor der eigenen Mutter. Es kommt zu wilden Enten, die machen es fertig und rufen, wie hässlich bist du denn? Dann geht es weiter zu einer Gruppe von Gänsen. Und dort wird es irgendwie aufgenommen und findet ein Zuhause. Aber dann kommen Jäger und töten alle die Gänsekinder. Nur das hässliche Entlein töten sie nicht, weil es viel zu hässlich ist. So glaubt das Entlein zumindest. Als der Winter kommt, ist das Entlein ganz alleine und erfriert fast. Als ein netter Milchmann kommt, es mit nach Hause nimmt, wo es sich aufwärmt und zu Kräften kommt. Aber das hässliche Entlein hat so viel Gewalt, Spott und Hass ertragen, dass es ein furchtbares Bild von sich selbst hat. Als es wieder stark genug ist, schlägt es mit den Flügeln und wirft so viele Sachen im Haus um, bis es von der Frau schließlich hinausgeworfen wird. Wegen allem, was passiert ist, kann es keine Liebe mehr annehmen. Und eines Tages, der Winter endet, es taut und der Frühling naht, sieht es einige Schwäne, die zurückkehren zum See. Es hat Schwäne schon immer bewundert, so groß, so gefährlich, das wissen wir vielleicht nicht. Wir denken immer, Schwäne seien so elegant, aber wenn man am Wasser aufgewachsen ist, weiß man, Schwäne sind fies. Das können sie sein und gefährlich. Manche nennen sie die Löwen des Sees. Und sie können gewalttätig sein und töten auch andere Vögel. Wir hatten Schwäne auf der Ranch, wo die Kirche meines Vaters war, auf diesem riesigen Grundstück. Der Alpha-Schwan lief herum und machte schlimme Sachen. Er jagte die Kinder. Wir nannten ihn Freddy Krueger. Freddy Krueger, er schlug richtig hart auf die Scheibe mit seinem Schnabel ein, wenn man vor ihm weglief. In der Zeit von Hans Christian Andersen wusste man, Schwäne sind gefährlich. Er sieht also diese Schwäne, schön, elegant und alles, was das Entlein je sein wollte, aber auch, dass sie gefährlich sind und tödlich. Und dann trifft es diese Entscheidung. Es wirft sich mitten unter die Schwäne in selbstmörderischer Absicht. Und die letzten Worte des Entleins an sich selbst sind, besser von ihnen getötet, als von den Enten gezwackt, von den Hühnern geschlagen, von den Mädchen, welches den Hühnerhof hütet, gestoßen zu werden und im Winter Mangel zu leiden. Und so wirft es sich mitten unter sie. Und wer hätte es gedacht? Gerade als es sich dort hineinwirft, was es für seinen Tod hält, das Gefährlichste, was es sich vorstellen kann, kommen die Schwäne entgegen und rufen, einer von uns! Den Teil hat Walt richtig erzählt. Das Entlein war in der Tat ein Schwan. Sie nahmen ihn auf und es ist eine wunderbare Geschichte. Mir ist in dieser Geschichte etwas Besonderes aufgefallen. Obwohl er sein ganzes Leben am Wasser verbracht hatte, hat dieser Schwan sein Spiegelbild erst wirklich gesehen, als die Gruppe von Schwänen ihn aufgenommen hatte. Das geschieht erst, nachdem er sich geliebt und zugehörig fühlt. So erstaunlich wirkt auch die Gemeinschaft von Gottes Volk, von Möglichkeitsdenkern, einer Gruppe von Menschen mit Hoffnung auf andere, die verspottet und vom Leben gebrandmarkt sind. Ich möchte Sie heute ermutigen, Wenn ich an diese Geschichte und die Schwäne denke, denke ich, so ist das Leben, wenn man sich auf Jesus Christus wirft. Gott ist gefährlich. Das sagt C.S. Lewis in seiner Beschreibung von Aslan, dem Löwen in Narnia. Eine der Figuren fragt, ist er denn auch harmlos? Dieser Gott, ist er sicher? Und der andere sagt, nein, er ist nicht harmlos. Er ist gefährlich, aber er ist gut. Siehst du, er ist gut. Und so geht es, wenn man sich in die Gemeinschaft Gottes wirft, wenn man sich auf Jesus Christus wirft. Auch wenn es sich beängstigend anfühlt, wirft man sich in das Einzige hinein, das einem hilft, sein Spiegelbild zu erkennen. Das, wozu man wirklich geboren ist, die wahre Berufung und die Aufgabe, die einem gestellt wurde. Und eine der großartigsten Fragen, die wir stellen können, ist, wozu bin ich berufen? Was liegt vor mir? Was hält das Leben für mich bereit? Die Fragen kann einzig Gott beantworten, aber Sie müssen sich in ihn hineinwerfen, um die Antwort zu finden. Das bringt uns zu unserer Bibelstelle. Das Thema darin ist, Aufblühen inmitten von Unkraut. Man bekommt als gläubiger Mensch leicht das Gefühl, alles um mich ist nur Schein. Es wuchert alles, nichts ist real. Reden wir darüber. Im Matthäusevangelium Kapitel 13 erzählt Jesus ein wunderbares Gleichnis. Das Reich der Himmel ist wie ein Mann, der auf seinem Acker gute Saat ausstreute. Aber als alle schliefen, kam sein Feind und streute Unkrautsamen zwischen das Getreide und ging fort. Als nun der Weizen aufging und die Ähren sich zeigten, kam auch das Unkraut auf. Die Knechte des Mannes kamen und sagten, Herr, hast du nicht gute Saat auf deinem Feld gesät? Wo kommt das Unkraut her? Das hat mein Feind getan, sagte er. Seine Knechte fragten, sollen wir hingehen und das Unkraut ausreißen? Nein, sagte er, nein. Wenn ihr das Unkraut ausreißt, reißt ihr mit ihm auch den Weizen aus. Lasst beides zusammenwachsen bis zur Ernte. Und dann sage ich den Schnittern, sie sollen zuerst das Unkraut ausreißen, es in Bündel binden, damit es verbrannt wird, und danach den Weizen und ihn in die Scheune bringen. Worum geht es hier? Zuerst, Jesus spricht zu Landwirten. Es könnte sein, dass manche tatsächlich so ihre Konkurrenz ausschalten wollten. Sie wussten, es ist fies und falsch, aber es war gängige Praxis. Wenn der Konkurrent Weizen sät, kann man dazwischen sogenannten Lolch säen. So sieht Lolch aus, wenn er wächst. Selbst der beste Bauer kann nicht zwischen Lolch und Weizen unterscheiden. So sieht er aus, wenn er ganz aufgewachsen ist. Wie sieht das aus? Und so sieht Lolch ganz zum Schluss aus. Man kann also erst zur Erntezeit wirklich unterscheiden zwischen den beiden. Das ist offensichtlich kein Weizen. Lolch ist tatsächlich giftig. Das eine ist Nahrung, die Leben gibt, das andere produziert Gift. Es ist nicht einmal neutral, verstehen Sie, es bringt den Tod. Das ist es, womit wir zu tun haben. Es geht nicht nur um Leben und irgendwas anderes, sondern um Leben und Tod. Es ist ernst, Leben und Tod. Leben und Tod. Nicht Leben und was anderes, nicht Leben und was Gutes, sondern Leben und Tod. Das sagt uns Jesus durch diesen ganzen Prozess. Es ist fast unmöglich, den Unterschied zu erkennen bis zum Ende. Aus diesem Grund ist es auch überhaupt nicht nützlich, sich zu vergleichen, andere zu beobachten oder das eigene Leben zu überdenken anhand dessen, was man bei anderen sieht, während man wächst und tut und macht. Oft ist das, was man für wunderbar, lebensspendend, gut hält, in Wahrheit Gift. Ja, wir können von anderen lernen und sollten es auch, aber nicht vergleichen. Man kann sagen, dass die Pflanzen wachsen, aber erst am Ende wissen wir, was es ist. Also wissen wir jetzt, Weizen kümmert sich nicht darum, was der andere Weizen macht. Aber wir glauben, dass dem Unkraut, das um uns herum wächst, viel daran gelegen ist, den Weizen zu ersticken. Wir wissen, dass das Unkraut, das unter uns wächst, die Fälschungen, das Echte hassen. Wir wissen, dass das Unkraut spottet und Verachtung streut. Wir wissen, dass Unkraut im Feld nur flache Wurzeln hat. Warum ist das so? Weil keiner die Wurzeln sehen kann. Und doch wissen wir, dass am Ende Pflanzen mit flachen Wurzeln nicht lange durchhalten. Ich sage das nicht, um zu verurteilen. Ich sage damit nur, echter Weizen verurteilt nicht, reagiert nicht, vergleicht nicht. Er wächst einfach. Und mein Rat an Sie heute ist, einfach wachsen. Wachsen Sie einfach. Je mehr sie wachsen, umso besser wird ihr Leben. Lassen Sie die Wurzeln tief wachsen. Wenn Sie die Wahl haben zwischen Zweigen, die sich in den Himmel strecken, und Wurzeln, die Nahrung aus dem Boden ziehen, wählen Sie die Wurzel. Beides ist gut. Wurzeln sind besser. Wenn Sie möchten, dass Ihr Leben besser wird, müssen Sie besser werden. Wenn Ihr Leben besser werden soll, müssen Sie sich verbessern. Ihr Denken muss besser werden, Ihre Gedanken, Ihr Lernen, und Sie werden Zuversicht gewinnen. Wenn Ihr Leben größer werden soll, werden Sie eine größere Persönlichkeit. Und dabei hilft es nicht, anderen die Schuld zu geben. Ob Institutionen, den Eltern, Geschwistern oder Konkurrenten, das nützt nichts. Was Ihnen nützen wird, ist, in den Spiegel zu sehen und zu sagen, ich kann größer werden, ich kann besser werden, ich kann liebevoller werden und zuversichtlicher. Ich kann mutiger sein, ich kann besser sein, als ich gestern war. Wachsen. Einfach wachsen. Ich erinnere mich an eine Zeit, als ich ehrenamtlicher Pastor einer kleinen Gemeinde war. Alle mussten jeden Cent zweimal umdrehen. Es rannten viele Kinder herum, das war schön. Aber wir konnten uns keine Kinderbetreuung leisten, also machte das meine Schwägerin und wir vertrauten Gott. Aber wissen Sie, wozu ich mich in dieser Zeit berufen fühlte? Dazu zu wachsen. Persönlich. Ich habe 3 Jahre lang Bücher förmlich verschlungen. Ich hatte 5 Mentoren. Einer davon war Juan Carlos Ortiz. Kennt jemand ihn? Ein früherer toller Pastor dieser Kirche. Ich umgab mich mit Mentoren, Büchern und Leuten, die schon da waren, wohin ich wollte. Und als die Zeit reif war, ließ mich Gott in eine frische, große Berufung laufen. Ich kann gar nicht genug betonen, wie wichtig Persönlichkeitsentwicklung ist, besonders in solchen Zwischenphasen, wo man sich nicht vergleichen oder niederschlagen lassen darf, wo man keine Vorwürfe macht, sondern einfach nur wächst. Viele fragen, wer ist die richtige Person? Wenn meine Tochter alt genug ist und fragt, Dad, welchen Typ Mann soll ich heiraten? Dann sage ich jemanden, der wächst. Danach halten wir Ausschau. Verwechselt nicht jemand, der im Wachsen ist, mit jemand, der erwachsen ist. Nichts ist schlimmer als ein Sieger, der sich auf seinen Lorbeeren ausruht. Traurig. Es gibt nichts Schlimmeres, als aufzuhören und den Rest des Lebens die Fähigkeiten und Gaben nicht mehr zu nutzen, die Gott damals gebraucht hat. Wie hoch wächst ein Baum? Wann hört er auf zu wachsen? Weiß es jemand? Wenn er stirbt, dann erst hört ein Baum auf zu wachsen, wenn er stirbt. Jeder Jahresring, den man sieht, wenn ein Baum gefällt wird, ist ein Jahr des Wachstums. Manche Jahre sind größer, andere kleiner, aber er wächst jedes Jahr so viel er kann. Wenn ein Baum aufhört zu wachsen, mag er immer noch grün sein und hübsch aussehen, aber er ist tot. Das ist die Antwort. Einen solchen Menschen suchen Sie, ob zum Heiraten oder als Geschäftspartner, ob als Mitarbeiter oder jemand, in den Sie investieren oder den Sie rekrutieren. So jemanden wollen Sie einstellen. Jemand, der versessen darauf ist, zu wachsen. Jemand, der nicht der Welt die Schuld gibt, sondern in den Spiegel schaut und sagt, Mann, das kann ich besser. Der fragt, wie kann ich besser und größer werden? Mit solchen Leuten umgibt man sich. Und manche der größten Bäume der Welt sind immer noch am Wachsen. Sie stehen im Yosemite Park. Diese Bäume wachsen immer noch. Bei solchen Bäumen will man gerne sein. Verstehen Sie mich nicht falsch. Gehen Sie nicht zu den toten Bäumen. Gehen Sie nicht zu einem Baum, der sich weigert zu wachsen. Kümmern Sie sich um Ihr eigenes Wachstum. Achten Sie nicht unbedingt auf das Unkraut. Es gibt einiges Unkraut in Ihrem Leben, über das wir reden werden, aber es gibt etwas, das macht Weizen nicht. Weizen jätet nicht das Unkraut. Wir wollen oft die Menschen um uns herum ausreißen, die wir für Unkraut halten. Der Weizen überlässt das den Bauern. Der Bauer ist versessen darauf, die guten Pflanzen zu beschützen, den guten Weizen auf seinem Feld. Er kümmert sich um sie. Vertrauen Sie den Bauern. Wir können leicht das ganze Unkraut um uns herum sehen und wie es schneller wächst als wir, große Kirchen, Firmen, Menschen, die Erfolg haben. Letzten Endes ist es nicht das, was Sie vielleicht sehen. Fokussieren Sie sich nicht darauf. Fokussieren Sie sich auf Ihr Wachstum. Mein Pastor hat oft ein Bild dafür gebraucht, was passiert, wenn Sie die Bücher lesen, die Predigten hören, die Gottesdienste besuchen und alles tun, was nötig ist. Wenn Sie die richtigen Gebete sprechen, über die Dinge nachdenken und Ihren Fokus auf das behalten, was wichtig ist, Ihr Leben wird dann wie ein Stein in einer Schleuder. Technisch gesehen geht es erstmal rückwärts oder nirgendwohin. Aber mit jeder Minute steigt die Spannung zwischen Ihnen und dem, was Sie werden sollen. Und eines Tages macht Gott, und sie fliegen. Und sie werden mir danken, wenn sie mir gerade zuhören, weil das die Wahrheit ist. Das bleibt immer wahr. Das stimmt nicht manchmal, sondern immer. Ihr Leben wird besser, wenn Sie besser werden. Fokussieren Sie sich auf Ihre Persönlichkeitsentwicklung. In der Kirche nennen wir das Jüngerschaft. Fokussieren Sie sich darauf, ein jesusmäßiger Mensch zu werden, in allem. Voller Leidenschaft, voll Hoffnung, Bestimmung, voller Weisheit. Und Ihr Leben wird zunehmen und nicht abnehmen. Eine gute Frage. Wie sieht der Teufel aus? Wenn ich Sie bitten würde, ein Bild vom Teufel zu malen, wie sähe das aus? Ich glaube, viele würden eine Comicfigur mit rotem Anzug, mit Hörnern und einer kleinen Mistgabel zeichnen. Und als Bild dafür, wie er wirklich aussieht, würden sie vielleicht eine Figur wie Diablo aus dem Videospiel nehmen oder eines dieser rothäutigen, gehörnten Monster, denen Flammen aus dem Gesicht schlagen. Die Bibel zeigt uns schon, wie der Teufel aussieht. Und wissen Sie wie? Er sieht aus wie ein Heiliger. Er sieht aus wie ein Christ. Er ist ein Lolch. Und bis zum Schluss sieht er wie Weizen aus. Und die Bibel sagt, er verstellt sich als was? Als ein Engel des Lichts. Er ist attraktiv. Er vermarktet sich gut. Er kommuniziert gut. Er kennt die Bibel sehr gut. Er kennt sie besser als ich. Er zitiert sie vor Jesus. Er geht in die Kirche. Garantiert. Sie haben ihn wahrscheinlich schon in einigen Kirchen getroffen. Er kommt nicht hierher, aber er geht zur Kirche, das tut er. Er geht zur Kirche. Wie löst man nun so ein Problem? Wenn Christen und der Teufel sich in 90% ähneln, wie löst man das? Die Antwort: nicht hinsehen. Nicht hinsehen. Vergleichen Sie sich nicht mit anderen. Einfach wachsen. Investieren Sie in sich. Lassen Sie sich nicht vom Unkraut erzählen, wie ein gutes Leben auszusehen hat. Aber die andere Seite der Medaille möchte ich Ihnen auch nicht vorenthalten. Es gibt eine Neigung, die wir haben, wenn andere um uns herum wachsen und Erfolg haben. Nicht alle, die schneller wachsen als Sie, sind Unkraut. Das muss klar sein. Es gibt andere Weizenähren um Sie herum, die schneller wachsen, mehr Frucht bringen, länger durchhalten und alles haben, was Sie sich wünschen. Und Sie gehören zum Herrn. Preist Gott. Und das ist die Reaktion darauf. Wir preisen Gott. So reagieren wir darauf. Danke Gott, dass die Welt so voller Menschen ist, die Frucht bringen. Gute Leute. Umgeben Sie sich mit solchen Menschen. Suchen Sie Kontakt zu so vielen Menschen wie möglich, die so sind. Wir wissen ja, wir sollen uns freuen mit den Fröhlichen und trauern mit den Trauernden. Vielen von uns fällt das Trauern mit den Trauernden leichter. Oh, du armes Ding, als zu jubeln mit den Fröhlichen. Besonders, wenn sie etwas haben, was wir wollen. Forschungen zeigen, dass Groll, das Gefühl des Grolls, das jeder von uns irgendwann erlebt, nicht aus dem Teil des Verstandes kommt, wo Zorn oder Gerechtigkeit verortet sind. Das fühlt sich so an, stimmt aber nicht. Groll kommt aus dem Teil des Verstandes, wo, Achtung, Neid herkommt. Neid. Das heißt, wenn Sie Groll empfinden, ist es gut möglich, dass die Person etwas hat, was Sie unbedingt brauchen oder wollen. Sie regen sich auf, weil Ihr Partner oder Mitbewohner faul ist. Nun kann es sein, dass die Person faul ist, aber in Ihnen schreit etwas nach Ruhe. Sie lehnen jemanden ab, der reich ist. Nun, vielleicht brauchen Sie selbst einfach mehr Geld. Sie lehnen die Mächtigen ab. Das könnte heißen, dass Sie gerade das Gefühl haben, keine Kontrolle zu haben oder allgemein mehr Kompetenz im Leben brauchen. Oder Sie lehnen Leute ab, die populär sind. Das könnte heißen, Sie wurden ausgeladen oder es fällt Ihnen schwer, Freundschaften zu schließen. So können Sie das Problem lösen. Benennen Sie das Gefühl und segnen Sie die Menschen, die haben, was Sie möchten. Beten Sie für die, die haben, was sie sich wünschen. Umgeben Sie sich mit denen, die haben, was sie wollen, falls es gute Menschen sind, die Gott lieben. Segnen Sie, helfen Sie ihnen. Und wissen Sie was? Sie könnten sogar von ihnen lernen und dadurch wachsen. Das ist besser als Ablehnung und es ist leicht. Wer von ihnen ist perfekt? Keiner. Niemand ist perfekt. Wenn man jemanden ablehnt, fällt es leicht, die Makel dieser Person unter die Lupe zu nehmen. Aber wenn es hauptsächlich gute und gesunde Leute sind, dann verbinden Sie sich. Beten Sie für sie und bitten Sie den Herrn, sie sogar noch mehr zu segnen und sehen Sie, was dann passiert. Denken Sie daran, Abraham wurde von Gott versprochen, dass er Kinder haben wird und seine Kinder zahlreicher sein werden als der Sand am Meer und die Sterne am Himmel. 25 Jahre vergehen, bevor dieser sehr alte Mann Vater wird und seine sehr alte Frau mit 90 schwanger wird. Und was passiert direkt, bevor Sarah schwanger wird? Ich sage es Ihnen. Abraham betet für seine Nachbarin, die auch unfruchtbar ist. Er betet, dass sein Nachbar seine Verheißung erlebt. Sein Nachbar soll das erleben, was Abraham verheißen wurde. Und direkt im nächsten Kapitel wird Sarah schwanger. Wir haben doch gelernt und bezeugen, dass wir in einer geistlichen Welt leben, die geistlichen Regeln folgt, nicht wahr? Wir folgen diesen Regeln, gehorchen ihnen, bauen unser Leben auf diesen Regeln auf und dann wird unser Leben besser. Beten und segnen Sie die, die haben, was sie wollen. Die wollen, was sie wollen. Die streben, wonach sie streben. Die sind, wie sie sein wollen. Segnen Sie sie und fluchen Sie nicht. Segnen Sie. Vergleichen Sie sich nicht mit Ihren Kollegen. Vergleichen Sie sich nicht mit Ihrem Ex. Vergleichen Sie sich nicht mit der Freundin oder dem Freund Ihres Ex. Vergleichen Sie sich nicht mit Ihrem Chef, Konkurrenten, Geschwistern oder Freunden. Wissen Sie, mit wem Sie sich vergleichen sollten? Welcher Mensch ist der Beste für einen Vergleich? Es gibt eine Person, mit der Sie sich vergleichen können und damit Ihr Leben täglich verbessern. Vergleichen Sie sich mit der Person, die Sie gestern waren. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Vergleichen Sie sich mit Ihrem gestrigen Selbst. Wenn Sie Monat für Monat, Jahr für Jahr wachsen wollen, vergleichen Sie folgende Punkte. Bin ich liebevoller? Ist meine Vision größer? Umgebe ich mich mit den richtigen Menschen? Verstehe ich Gottes Wort? Verbringe ich Zeit mit dem Herrn? Widme ich meine Minuten und Stunden dem, was wirklich zählt? Habe ich den Anruf gemacht, den Brief geschrieben, die E-Mail geschickt? Habe ich das Richtige getan? Bin ich aufgestanden wie geplant? War ich da, als ich gesagt habe, dass ich komme? Habe ich meine Versprechen eingelöst? Sie werden sich freuen, dass Sie im Reich Gottes zu etwas Besonderem werden. Sie werden zum Riesen in Gottes Reich und darauf kommt es an. Einfach wachsen. Einfach wachsen. Wachsen. Bevor Sie irgendwo hinkommen, müssen Sie wachsen. Vergessen Sie das nie. Wo das Gleichnis von Weizen und Unkraut spricht, sind natürlich Menschen gemeint. Aber ich finde, das lässt sich auch auf das persönliche Leben übertragen. Für alle Männer hier, ich brauche noch etwa 3 Minuten, alles klar? Männer mögen keine langen Predigten, das verstehe ich gut. Wir müssen im Leben Unkraut jäten, und zwar keine Menschen, sondern Gedanken. Man sät einen Traum, eine Familie, Ehe, Kinder. Man sät den Traum eines Geschäftes. Man sät einen Traum von einem Projekt, einem Kunstwerk, einem Buch, einem Club, irgendwas. Man fängt etwas an, vor dem man zittert. Aber man weiß, ich muss das machen oder ich sterbe. Also sät man diesen Traum. Je besser der Traum ist, umso mehr nährt man ihn und kümmert sich darum. Und jetzt kommt ein Versprechen. Das Unkraut will den Traum zerstören. Je besser die Saat und je besser der Boden, umso größer das Unkraut. Versprochen. Ich beschreibe jetzt das Unkraut, das Sie jäten sollen. Es ist in Ihrem Kopf. Es sind 2 Dinge. Zum einen die negativen, sündhaften Gedanken und zum anderen die Ablenkungen. Keine Sünde, aber sie rauben etwas. Zum ersten die Gedanken. Wir alle wissen und glauben, dass wir zu dem werden, was wir denken. Wenn Sie gerade ein richtig tolles Leben führen, aber furchtbare Gedanken haben, dann ist das viel schlimmer, als wenn jemand im Dunkeln sitzt und ein furchtbares Leben hat, aber die richtigen Gedanken. Ihr Denken ist Ihr Kompass, Ihre Landkarte für den Kurs, den Ihr Leben nimmt. Das ist eine absolute Regel. Sie kann nicht gebrochen werden. Wenn Sie nicht da sind, wo Sie sein wollen, ist das das Resultat Ihres Denkens. Wir müssen unsere Philosophie ändern, unseren Glauben und das, worüber wir nachdenken. Es gibt ein Unkraut, eine Denkweise, die mehr als alles andere Ihr Leben ruiniert. Mehr als alles. Das ist das Schlimmste. Reißen Sie das aus. Nämlich richten. Richten. Wir machen das ständig. Richten ist das Gegenteil von Vergebung. Wenn wir andere richten, sabotieren wir uns selbst. Richtende Gedanken hören sich so an. Alle Reichen sind... Wenn Sie sagen, alle Reichen sind so und so, garantieren Sie damit, selbst nie reich zu werden. Ein Freund von mir sagte, alle Pastoren von großen Kirchen sind Narzissten. Ein wunderbarer Pastor, ein toller Typ, Pastor einer kleinen Gemeinde. Er meinte, alle Pastoren von Megachurches sind Narzissten, kannte aber nur einen, der Narzisst war und übertrug das auf alle. Und ich habe ihm eine Zeit lang geglaubt. Ich habe einige Pastoren von Megachurches kennengelernt. Manche sind meine Freunde und wissen Sie was? Einige davon sind Narzissten, andere wieder nicht. Das sind einfach wunderbare Menschen. Und ich kenne etliche Pastoren von kleinen Gemeinden und wer hätte es gedacht, manche sind Narzissten und andere nicht. Ich kann Ihnen noch etwas garantieren. Kennen Sie Simon Cowell von American Idol? Sie werden ihn nie singen hören. Warum? Verurteilung. Er kann nicht mehr. Wenn er anfängt zu singen, wird er, selbst wenn er singt wie ein Engel, sofort in der Luft zerrissen, wenn er nur eine falsche Note singt oder ein Wort vergisst oder ein Lied verpasst. So wirkt das Richten nämlich. Man landet in einer Schublade. Das Leben ist ruiniert und die Zukunft sabotiert. Wenn Sie andere richten, besonders Gruppen, werden Sie nie erreichen, was die haben. Nie. Wenn Sie das tun, sabotieren Sie Ihr ganzes Leben. Lassen Sie es sein. Das brauchen wir nicht. Gott ist der Richter. Wir brauchen andere nicht zu richten. Wenn Sie als Richter am Gericht tätig sind, dann ja. Aber ansonsten ist es nicht Ihre Aufgabe zu richten. Also erstens Gedanken. Zweitens Ablenkungen. Damit töten Sie die Saat, die Sie säen. Ablenkungen an sich sind nicht böse. Manchmal sind sie tatsächlich sogar gut. Aber sie lenken Sie doch ab von dem Weg, auf dem Gott Sie leiten möchte. Sie sind nicht schlecht, aber teuer. Kennen Sie teure Ablenkungen? Das neue Videospiel, die neue Serie. Eigentlich muss ich arbeiten, jemand anrufen, diese Person besuchen, aber nur noch eine Folge. Hören Sie, ich mag Serien genauso sehr. Ich entspanne gerne. Aber wenn diese Ablenkungen zu viel Raum haben, lenken sie uns ab von dem, wo wir eigentlich sein sollen. Und das kostet viel. Wollen Sie etwas in dieser so sehr abgelenkten Welt erreichen? Die Welt war nie so abgelenkt wie heute. Wenn Sie etwas erreichen wollen, dann werden Sie Ihre Ablenkungen los. Je weniger Ablenkungen Sie haben, umso schneller werden Sie. Je weniger Ablenkungen Sie haben, umso kürzer wird die Zeitspanne für Ihren Traum. Werden Sie die Ablenkungen los. Im Rückblick werden Sie nicht sagen, Mann, bin ich froh, dass ich den ganzen Samstag diese Serie angeschaut habe. Nehmen Sie sich eine Stunde dafür, aber nicht den ganzen Tag. Und je weniger Zeit Sie mit diesen Ablenkungen verbringen, umso mehr Zeit verbringen Sie mit Menschen, die Sie lieben, Ihrer Familie und dem, was Sie am meisten lieben, dem Herrn. Lieben Sie den Herrn am meisten? Sind Sie eingehüllt in Jesus Christus? Ist er Ihr erster und letzter Gedanke jeden Tag? Wenn das, was wirklich zählt, Ihr Maßstab dafür ist, wie Sie Ihre Zeit verbringen, wird Ihr Leben besser. Wissen Sie, wie man den größten Kürbis der Welt züchtet? Der größte Kürbis der Welt wiegt 2560 Pfund. Wie züchtet man einen so großen Kürbis? Zuerst braucht man einen Samen, der Preise gewonnen hat. Wissen Sie, was der kostet? $800 mindestens für einen Samen. Also, man braucht gute Saat, um einen guten Traum zu säen. Den Samen legt man in guten Boden und dann züchten diese Leute so diese Riesenkürbisse. Es ist ein bisschen blöd, dass das Bild seitlich ist. Ich wünschte, es wäre aufrecht. Na egal. Nennt mich einen Puristen, so wie Wein wächst. Mike McCauley, ein großartiger Business Coach, hat ein Buch geschrieben. Es heißt The Pumpkin Plan. Darin beschreibt er die ganze Welt der Riesenkürbiszucht. Wenn der Kürbis anfängt zu wachsen, schneidet man die kleinen Triebe ab. Sicher, man kann Kuchen damit machen. Die werden abgeschnitten, bis man nur noch einen Kürbis hat. Und dieser eine Kürbis geht immer weiter auf, wie ein Ballon. Ist das nicht irre? Übertragen Sie das auf Ihr Leben. Je mehr Kürbisse an diesem Strang hängen, umso kleiner wird Ihr Kürbis. Manche sagen, ach, ich habe lieber 25 Babykürbisse, das ist auch schön. Aber wenn Sie einen großen Traum haben, dann müssen Sie einige dieser Kürbisse kappen. Kappen Sie das, was bedeutungslos ist. Kappen Sie die Spiele. Kappen Sie die Zeitverschwendung. Wenn Sie sich ausruhen, dann richtig. Machen Sie eine echte Pause. Seien Sie wirklich präsent und Ihr Leben wird gesegnet. Ich weiß, ich rede viel über die Zeit. Aber das ist das Wichtigste. Zeit ist die wichtigste Ressource, die wir haben. Wenn Sie sich um die Stunden und Minuten kümmern, werden die Jahre für sich selbst sorgen. Ich habe mein Versprechen gebrochen. Es sind 7 statt 3 Minuten geworden, aber jetzt bin ich fertig. Danke, Herr. Wir lieben dich. Und wir danken dir für deine Weisheit und für den Heiligen Geist. Herr, du hast uns eine Tür gezeigt, aber wir müssen dahin kommen, bitten und anklopfen. Und wenn sie aufgeht, müssen wir eintreten. Ich bete, Vater, dass wir nicht mehr von dem Unkraut um uns herum erstickt werden, sondern uns ganz dir verschreiben. Im Namen Jesu beten wir. Und alle sagen Amen.